Ich hatte drei Themen für heute. Ein Thema war, hatte ich schon immer, weil ich beim letzten Mal hier irgendwas aus den Gleichnissen nahm. Dann irgendwann hatte ich auch mal was über den guten Samariter vorbereitet, habe ich immer noch. Läuft mir nicht weg. Und einmal habe ich einen Text aus der Bibel, weil ich war jetzt oft in den Kapitel 5 und 6 und 7 in Matthäus Evangelium vertieft, wo Jesus mal von der Bergpredigt angefangen, immer weiter ging und irgendwann fing er an, über den Glauben zu sprechen. Ja, das kennen wir aus dem 6. oder 7. Kapitel. Ja, wo es steht, wo Gott einfach Jesus den Leuten erklärt, worum sie sich überhaupt nicht kümmern müssen. Ja, gibt Beispiele aus der Natur, aus der Tierwelt. Da guckt euch mal alles an, selbst mal Grashalm. Heute ist grün und morgen ist schon im Ofen. Worüber macht ihr euch Gedanken? Und dann kam, vorweg will ich noch mal einen Text mit euch lesen, Römerbrief. Mach mal Römerbrief, Kapitel 15, auf Vers 4. Römer 15, 4. Denn alles, Römer 15, 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also ich versuche und ich bemühe mich auf ganz einfache Art, ich will es auch nicht verkomplizieren oder kompliziert machen, bestimmte Werte, die ich in der Bibel finde oder gefunden habe, euch erzählen. Jo, im ersten Text, das ich mit euch mal lesen möchte, Matthäus, bin ich schon bei Matthäus Kapitel 6 und da Vers 30 sagt Jesus, Matthäus Kapitel 6 Vers 30, wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da und morgen ist in den Ofen geworfen, so kleidet, dann nicht viel mehr euch ihr, was sagt Jesus? Ihr Kleingläubige. Mit wem sprach Jesus zu der Zeit, als er das erzählte? Waren es das nur ungläubige Menschen, Fremde, die keine Ahnung von Bibel hatten? Fünfmal, heißt es, in Evangelien sagt Jesus, benutzt das Wort Kleingläubigen. Und jedes Mal waren die Jünger im Spiel. Jedes Mal. Ihr Kleingläubige. Wir werden auch bei anderen Beispielen gleich noch lesen, wo Jesus ganz klar sagt, wo ist euer Glaube? Habt ihr euren Glauben unterwegs verloren? Was ist mit euch los? Immer spricht bei den Gläubigen auf diese Kleingläubigkeit an. Jemand da, wenn ich mal frage, was heißt das? Also wie verstehen wir, kleingläubig zu sein? Hat jemand mal irgendwann mal, versucht er das mal immer so zu erklären, kleingläubige Menschen, das sind Menschen, die zum Beispiel Jesus als seinen Erlöser annehmen, aber alles andere, was Jesus uns mal schenken möchte, für unser tägliches, alltägliches Leben, wird nicht eingesetzt. Irgendwie nutzen wir das nicht. Deshalb war das auch bei Jüngern, mit diesem Beispiel, was wir gleich lesen, wo Jesus auf dem See war. Und da kam dieses Unwetter ständig. Ne? Und Jesus schlief irgendwo im Boot, irgendwo in irgendeine Ecke. Ja, und das Einzige, was die Jünger gemacht haben, das war Aufregung, ne? Katastrophe. Wecken den Jesus und sagen, wie kannst du das? Hier geht um Leben und Tod und du pennst, du schläfst, wie kannst du das? Jesus steht auf, beruhigt das Ganze und dann sagt er, ey, ja, so lange sind wir schon zusammen, habt ihr noch keine Wunde von mir gesehen? Größere Wunde, Blinde haben gesehen, Lahme durften gehen, packen ihre Betten und gehen. Und hier ein bisschen Gewitter, ein bisschen Regen. Wo habt ihr denn euren Glauben verloren? Ja. Das ist dieses, Jesus ist für mich gestorben, ist eine Tatsache, ist wieder auferstanden, ist im Himmel und das war's. So, und jetzt auf Erde, wenn nicht immer so alles läuft, wie ich mir das vorstellen würde, dann kommt die Kleingläubigkeit rein. Ich muss euch ehrlich sagen, vor, wie lange ist das her? Vier Wochen konnte ich gar nicht mehr gehen. Mein Knie war sowas von kaputt. Ich bin zum Orthopäden, er sagte, wir müssen es operieren. Das Knie muss weg. So, hatte ich schon. OP-Termin habe ich immer noch. Ja. Aufklärungstermin, ich versuchte mir noch die zweite Meinung zu holen. So, und dann stehe ich an einem bestimmten Punkt. Belasse ich dann dabei mit der kleinen Gläubigkeit oder ich tue was? Das ist nicht nur, in meinem Fall war nicht nur beten, aber beten und zuhören. Das ist nicht so, du siehst Jesu, mein Knie will nicht mehr mitmachen. Fachleute sagen, wir müssen da das aufmachen, wir müssen da fummeln, ja, wie im Traktor. So. Und ich möchte, dass ich jetzt was tut. Du hast mir gesagt, ich kann mit allem zu dir kommen und du wirst mich gesund machen. Jeden Tag beten, beten, beten. Machen. Ist die einfachste Variante. Ich habe die andere jetzt ja genommen. Ich möchte gesund werden. Ich möchte oder ich will nicht operiert werden. Aber ich höre dir zu. Ich hörte keine Stimmen. Aber kennt ihr sowas wie so ein inneres Gefühl, was man sagt, mach doch mal das. Kauf dir mal das. Fang mal damit an. Versuch's mal. Und ich hörte. Jeden Tag 10 Minuten Ergometer. Mindestens zweimal die Woche Fitness. Und Geräte ganz gezielt auf Knie, Bein und Muskulatur. Nach 3 Wochen, praktisch schon nach einer Woche, konnte ich schon alles beugen. Lief schon alles wieder. Und dann noch unterstützt. Klar, gehört da Disziplin auch dazu. Da sagt Gott auch, wenn du diszipliniert bleibst. Ich werde die OPs jetzt mal absagen. Mit der Hoffnung, dass ich diszipliniert bleibe. Sind Sachen, wie setze ich meinen Glauben ein? Ja, wenn Leute kommen und sagen, ich habe hier Schmerzen und da, bitte für mich beten. Und wir machen das. Weil wir die jemanden lieben, ist unser Nächster, wir tun das. Ja, dann schreibt auch Ellen White, derjenige muss wissen, wieso er krank ist, zum Beispiel jetzt. Ne? Was sich tut, zuhören, was man machen kann und nicht beten, mit der Hoffnung, er wird von heute auf heute wird er gesund und morgen macht er dasselbe. Kann man machen. Suchen. Es könnte gut möglich sein, dass dann Jesus sagt, wieso bist du die ganze Zeit so kleingläubig? Warum? Wie oft in unserem Leben, in unseren Problemen, die wir genug haben, können wir für uns mal sagen, in dieser Entscheidung oder auch Nicht-Entscheidung, was ich getroffen habe oder nicht, wo ich was getan habe oder nicht, gesagt habe oder nicht, war ich kleingläubig oder war ein bisschen mehr von dem, was Jesus von mir erwartet? Machen wir einen Text in der Bibel. Jakobusbrief im Neuen Testament, Kapitel 2, Vers 23. Ein sehr bekannter Text für uns. Ja? Können wir wahrscheinlich auswendig. Steht geschrieben, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Ja? Oder woanders steht, wurde ihm anerkannt als Gerechtigkeit. Er wurde als gerecht gesprochen. Können wir Abraham mit seinen Höhen und Tiefen. Es gab Momente im Leben von Abraham, wo man vielleicht mal sagen könnte, war Abraham kleingläubig oder nicht? Wo Engel kommen, Gesandten vom Himmel kommen und sagen, Abraham, du wirst Vater. Aus dir kommt ein Riesenvolk. Und Abraham, oh nein, komm, hör mal auf damit. Hör bloß auf. Waren Momente im Leben von ihm, wo er noch Abraham hieß. Ja, war so und so. Aber dann hat Gott ihm versprochen, dass aus ihm ein Riesenvolk wird. Könnt ihr euch mal vorstellen, ein Abraham, der steht draußen und Gott sagt, guckt ihr mal den Himmel an. Und er guckt in die ganzen Sterne und Gott sagt zu ihm, so viele wie du Stern, so wird dein Volk sein. Und darunter steht auch die Wiederholung vom Text, nur im 1. Mose. Und Abraham glaubte dran und es wurde ihm angerechnet. Oder ihm wurde zu Gerechtigkeit gerechnet. Das war schon ein Punkt. Ein sesshafter, sehr betuchter Mensch hört vom Gott, pack deine Sachen und geh. Und da war nicht die Frage, warum, wohin, wann, wieso, mit wem, wer hilft mir. Und es hieß, und Abraham tat es. Nachdem Gott Abraham versprochen hat, du bekommst einen Sohn und aus dem Sohn wird ein Riesenvolk. Wie lange hat Gott damit gewartet, bis es passiert ist? Relativ schnell. Ja, 100 Jahre war er alt. So, dann hatte er den ersehnten Sohn. Und das war nicht Ismael, das war Isaak jetzt. Ne? Jo. So, und dann hat Gott 20 Jahre gewartet. 20 Jahre, bis er mit Abraham widersprach. Und was sagt er ihm? 20 Jahre. Abraham wurde 20 Jahre älter. Hoffnung bei Sarah. Alles aufgebaut. Jetzt hat Gott sein Versprechen gehalten. Und jetzt wird was. Ist unser Geliebter, einziger Sohn jetzt. Ne? Da wird sich was erfüllen. Und Gott kommt nach 20 Jahren später, wo Abraham schon an Kräften schon verloren hat, viel und was weiß ich, und sagt zu ihm, du gehst jetzt auf einen Berg, den ich dir zeige, den ich dir sage, und wirst deinen Sohn opfern. Einfach mal vorstellen, 120 Jahre, ein Sohn, durch dick und dünn bekommen, dazwischen war noch Ismael, was weiß ich jetzt, was da alles draus wurde. Ja? Und Gott verlangt von ihm, du gehst und opferst deinen einzigen Sohn. Abraham hat immer noch im Kopf, du hast es mir doch versprochen. Und da sage ich euch mal ganz klar, und da hat Satan nicht mehr geschlafen. Ja, der kam zu Abraham und hat, was denkt ihr, was er ihm dann flüstert ins Ohr? Kann doch nicht sein, du hast dich verhört. Steht doch gesagt, du darfst nicht töten. Überlegst dir, das kann doch nicht sein. Gott hat dir doch versprochen, aus deinem Sohn wird ein Riesenvolk. Du kannst dich doch nicht töten. Er hat doch deine Frau versprochen. Willst du deine Frau umbringen? Wenn du mit dem Messer mal wieder zurückkommst von irgendeinem Berg, den du noch nicht kennst und sagst, sorry, liebste Frau, aber ich musste meinen Sohn im Auftrag von Gott jetzt mal umbringen, opfern, da fällt sie gleich um ins Tod. Da habe ich zwei Opfer auf dem Gewissen. Und da rangelte Abraham die ganze Nacht, weil die Nacht, und da musste er just vor dem Sonnenaufgang musste er losgehen. Er weckte den Isaak. Ja, komm Sohn, wir müssen Opfer geben, ne, bringen. Er war das gewohnt, das war schon ein erwachsener junger Mann. Ja, wenn wir das ausgehen. Ne, so. Und sagte, ich gehe jetzt mit meinem Vater. Er hörte immer auf ihn und dann war es das. Drei Tage überlegen, vielleicht passiert, kann doch nicht sein, habe ich mich verhört, mache ich nicht, vielleicht gibt es eine Lösung, passierte nichts. Am dritten Tag, jeden Tag nur beten, Tag und Nacht und Wünsche, nichts passiert. Und er hörte auf die Stimme vom Gott und ging. Und dann sah er auf einmal einen Berg mit Nebel und da wusste er Bescheid, das war Berg Moria. Und da sagte er zu den Dienern, die ihn da begleiteten, ihr bleibt jetzt hier, wir gehen nur zusammen mit meinem Sohn. Und irgendwo unterwegs fragte Isaak, wir sind schön und gut, aber wo ist das Opfer? Wird sich noch geben. Und selbst in dem Moment hat er noch gehofft. Kleinglaube? Nein. Kann man das haben? Ja. Vertrauen auf Gott, auch wenn es so eine Situation ist, wo man alles mal am liebsten mal aufgeben würde, verzweifelt. Das kann doch nicht sein, ist doch kein Gott der Liebe, der sowas verlangt. Jesus hat x-mal zu den Jüngern gesagt, ihr Kleingläubigen. Wo in solche Situationen kommen, verzweifelt er. Aus einfachem Grund. War so wie auch in Ellen White steht, in Patriarchen und Propheten. Satan schläft nicht. Er gibt nicht auf. Selbst wo die oben schon auf dem Berg waren und Isaak hat erfahren, er ist das Opfer. Erwachsener junger Mann, er hätte doch Nein sagen können, oder? Der schwache Abraham muss den Jungen fesseln. Er muss sich hinlegen, freiwillig, da gibt es nicht jetzt nicht mit was weiß ich. Das Opfer muss sich hinlegen. Da heißt es jetzt, Isaak hat dem Vater geholfen, ihn zu fesseln. Also wenn man sowas liest, ne, dann frage ich mal so, wie wir heute in der Betrachtung haben, was jetzt bei Nehemia war, ne, dass das Volk beim Lesen des Gesetzes auf die Erde fiel mit den Gesichtern nach Boden, haben geweint. Was reden wir hier von Kleingläubigkeit? Bei Abraham, er hat das gelernt mit in Abstand, wo er auch in Ägypten mal war, da können wir bei ihm von Kleingläubigkeit reden, ja, wo er dann sagte, meine Frau ist meine Schwester oder solche Fälle. Ja? Aber in dem Moment, ja, wo er den Isaak hatte und Isaak, der hörte auf seinen Vater und das musste vollzogen werden und er machte mit. Das ist ein Glaube. Kleingläubigkeit. Ich muss euch ehrlich sagen, selbst Apostel Paulus im Römerbrief schreibt noch, wo er unterwegs mit Isaak war, hat Abraham dran noch gedacht, als Erklärung für das, was gerade passiert, Gott kann doch Tote auferwecken. Lesen wir. Macht euch mal Hebräerbrief auf. Hebräerbrief Kapitel 18. Nein, 11. Hebräer Kapitel 11. Vers 19. In Isaak wird dir ein Nachkommenschaft genannt werden, wobei er urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuwecken vermag, von wo er ihn auch im Gleichnis empfing. Auch wenn ich den Auftrag jetzt von Gott erfülle, es ist Katastrophe für mich, es ist tragisch, aber die Hoffnung, dass Gott auch Tote auferwecken kann, gibt mir die Hoffnung. Dass vielleicht Gott doch das noch irgendwann mal drehen kann. Selbst da dachte er nicht jetzt, ach Gott, wird das oben irgendwo regeln. Oben wird doch schon Opfer irgendwo warten. Das war kein Punkt für Abraham in dem Moment. So groß war der Glaube über diese Kleingläubigkeit, die Jesus den Jüngern mal vorwarf. Zum Schluss wollte ich mit euch einen Text noch lesen. Die Frage über die Kleingläubigkeit. Wir wissen, wir können auch lange mit Jesus wandeln. Die Jünger waren auch oft lange mit ihm. Aber es waren Situationen, wo man gemerkt hat oder merken konnte, die waren noch nicht so weit im Vertrauen zu dem, was die für Erfahrung mit Jesus gemacht haben, was Jesus getan hat für andere. Die haben alles gesehen. Die konnten das alles anpacken. Die konnten Leute, die er heile gemacht hat, gesund gemacht hat, die konnten mit denen kommunizieren, fragen, und wie war das für dich? Kind, das Leben lang, was weiß ich mal, blind ist. Wo sich die Leute Gedanken machen, sind die Eltern dran schuld oder er oder wer hat da Sünde begangen, wie auch immer. Das haben sie alles miterlebt. Aber selbst da waren Momente, wo man sagt, inwieweit oder was unterwegs in ihrem Leben haben die in Beziehung, in Bindung mit Jesus verloren. Warum hat das jetzt hier nicht funktioniert? Frage, die wir uns jeden Tag, in jedem Problem, in unserem Leben, Alltag, familiäre Art, Gesundheit oder wie auch immer, stellen soll. Wie ist die Beziehung, wie ist die meine Beziehung zu Gott? Wenn ich heute bete, weil ich heute nicht mehr gehen kann, weil ich heute die oder andere Diagnose bekommen habe, was mache ich denn damit? Wie gehe ich damit um? Gebe ich auf? Werde ich komplett verzweifeln? Gott hat doch versprochen. Gott wird mich beschützen. Gott macht das, tut das. Wie können wir Leute trösten, die ihren Nächsten verloren haben? Im Glauben und vorher sagten, wir haben doch gebetet. Und trotzdem passiert was anderes. Diese Probleme, solange wir auf der Erde leben, werden wir die immer haben. Wir können uns von manchen Sachen nicht schützen. Solange wir hier sind, ist der Kampf, der große Kampf zwischen dem Bösen und dem Guten immer vorhanden. Und es tut sich immer oder läuft immer um uns ab. Es ist wunderschön, dann, wenn wir solche Sachen, weil alles, wie wir gelesen haben, was Paulus sagt, alles, was wir hier haben, wir werden auch Geschichten für die nächste Zeit auch mal, die nicht schön sind, aber stehen in der Bibel. Die werden breit beschrieben über das, wie Leute damals umgegangen sind. Wenn wir heute jetzt mal Volk Israel nehmen und Nehemia, ja, was die alles geopfert haben, was sie alles aufgegeben haben. Ezra, ja, der war am Königshof, der hatte dort besser nicht haben können. Der König hat ihn nach seiner Meinung gefragt. Frau hat sich Sorgen gemacht, dass er zu lange weg vom Hof bleibt. Wie lange bleibst du denn weg? Alles aufgegeben. Für mein Volk. Für Gott. Wir können Beispiele nehmen uns, wo wir lernen können. Und selbst aus dem, die böse sind, wo Menschen Fehler gemacht haben, selbst da können wir lernen. Fragen, die wir nicht beantworten können, die lassen wir es einfach. Irgendwann haben wir vielleicht die Möglichkeit, danach zu fragen. Aber heute wurde uns alles gegeben, alles zugesichert, wir können es nur nehmen. Nehmen wir zum Schluss mal einen Text, Römerbrief, Römerbrief Kapitel 8. Vers 39. Weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu schneiden vermögen, wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist ein Versprechen. Selbst wenn wir das anders empfinden, wie die Jünger in dem Boot. Du schläfst, du machst dir keine Sorgen. Ich habe solche Probleme jetzt, ich bete jeden Tag x-mal durch und ich spüre nichts. Machst du dir keine Sorgen um mich? Hast du zu viel am Kopf? Und so
da auf diese Art zu denken, denkt nur der Widersacher. Zweifel. Und das haben wir die Möglichkeit, indem wir unsere Erfahrung mit Gott machen, dass wir daran nicht verzweifeln, dass wir nicht in die Rolle der Kleingläubigen rutschen. Aber dann haben wir die Möglichkeit oder auch die Zusicherung, es zu gewinnen. Nennen wir uns alle Möglichkeiten oder Methoden, die wir haben. Betrachtungen haben wir jetzt. Wir haben so viele Beispiele jetzt. Die Sabbatschule, das ist so eine Schatzkammer für uns. Ja? Wo jeder von sich von der Seele reden kann, ja? Wenn er sich traut. Ja? Wir sind dafür da, um zuzuhören, um auszutauschen, wo wir uns mal stärken können. Ja? Wir haben auch andere Plattformen oder was weiß ich. Aber die Sabbatschule und die Gemeinde, wo es in der Bibel steht, wenn ihr Möglichkeit, nicht meiden. Komm, da ist euer Platz, da ist mein Segen, da bin ich unter euch. So fängt es an. Da können wir ja immer uns mal auftanken mit unseren E-Autos. Ja, von dem Glauben her haben wir die Möglichkeit, für die nächste Woche mal zu tanken. Das wünsche ich euch, dass wir mit der Kleingläubigkeit mal irgendwann mal aufhören. Dass wir rutschen auch in die andere Richtung. Ich muss mehr vertrauen. Und die Erfahrung, je mehr Erfahrung ich mache, weil ich immer mehr vertraue, bringt mich auf die andere Richtung. Von mir will ich hoffen, dass von uns niemand, also nie Gott verlangen wird, ich soll meinen Sohn opfern. Unter anderen Sachen. Aber wir haben die Vergleiche in der Bibel, wo ich dann sage, was ist das im Vergleich zu? Oder zu dem, was Jesus dann sagte zu seinem Vater, wenn es möglich ist, soll der Kelch an mir vorbeigehen. Da hat Satan auch nicht gepennt. Ja? Da hat Gott aber Nein gesagt. Und wenn Gott und Jesus hat akzeptiert, dass Gott Nein gesagt hat, was sollen wir sagen? Ja, wenn Gott einmal mal Nein sagt und wir haben, oh Gott hat wieder Nein gesagt. Ich will doch von ihm nur. Pff. Gott sagt Nein. Das ist die Schule, in der wir sind. Eine Schule des Glaubens und sind wir doch dankbar Gott, dass wir noch die Ruhe haben, die Möglichkeit haben, es zu lernen und das auszunutzen, um dann vor Gott mal zu stehen. Ich danke euch, wünsche ich euch und mir dann Amen.